Ich möchte euch heute auf eine Gedankenreise mitnehmen, durch die ich so die letzten 14 Tage, die letzte Woche insbesondere, aber auch so durch die letzten 14 Tage gegangen bin. Und ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt. Jetzt muss ich mal eben hier das an die Wand werfen, was da kommen soll. So. Genau. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott spricht zu mir. So, das war so mein Gefühl. Und vielleicht ist das ja auch so, dass er zu dir sprechen will. Wenn man hier das erste Mal hinkommt und man hört so sagen, ja, die hören irgendwie Gott und der redet so und irgendwie spooky, da fände ich es mal ganz wichtig, dass man mal erst ganz grundsätzlich sagt, was wir hier glauben. Und wir glauben, dass es tatsächlich möglich ist, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, weil Gott dafür gesorgt hat. Nicht, weil wir das irgendwie toll und klasse finden und so weiter, sondern weil Gott dafür gesorgt hat. Und das liegt einfach daran, dass die Normalität die ist, dass wir als Menschen jetzt mal mit Gott erstmal so nichts am Hut haben, sondern dass wir einen Erlöser brauchen. Wir sind in einer Gottesferne automatisch irgendwie drin, aus der Gott einen Weg bereitet hat durch seinen Sohn Jesus, wo er uns wirklich rüberholt auf seine Seite, sage ich jetzt mal. Und ich möchte euch eine Bibelstelle dazu vorlesen, die finde ich fasst das sehr gut zusammen. Die steht im Johannesevangelium ganz am Anfang. Und zwar steht da im Johannes 1 von Vers 9 bis 13. Der das wahre Licht ist, das allen Menschen erleuchtet, der sollte noch in diese Welt kommen. Das ist von Jesus die Rede. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht. Also die Menschen haben ihn nicht erkannt, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Also wir sind nicht automatisch Gottes Kinder, sondern wir werden Gottes Kinder. Und jetzt stellt sich die Frage, wie werden wir denn Gottes Kinder? Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung, das haben die Juden nämlich immer geglaubt, dass sie von Abraham abstammen und damit ist alles geklärt, noch durch menschliches Bemühen, also gute Werke, gute Taten und so weiter, oder einer menschlichen Absicht, sondern dieses Leben kommt von Gott. Also wir sitzen hier zusammen in der Nachfolge Jesu, nicht weil wir irgendwie eine tolle Idee hatten und sagten, das machen wir mal, sondern da kam der Heilige Geist und hat in unserem Herzen uns überführt. Und wir haben gerade ein Lied gesungen, das von Reinhard. Vielleicht kannst du das nochmal eben an die Wand werfen, da musst du nochmal umschalten. Das von Reinhard, die zweite Seite. Da hieß es irgendwie, wir können ihn mit dem Herzen sehen. Ja? Wir können ihn, na, jetzt schon wieder weg, da. Vieles ist mit dem Verstand nicht zu verstehen, aber wir können ihn mit dem Herzen sehen. Und das ist das Geheimnis von Vertrauen, nämlich sich auf jemanden einzulassen, den man nicht sieht. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen ein sehr hohes Risiko. Selbst diejenigen, die das schon mal gemacht haben, für die ist es immer noch ein Risiko vielleicht. Und da soll es ein bisschen heute drum gehen. Sind wir bereit, ins Risiko zu gehen? Und da würde ich gerne für beten. Vater, ich möchte so beten, dass wir dir mehr durch uns zutrauen, dass wir dir mehr zutrauen, dass du uns gebrauchst. Und ich möchte dich bitten, dass du das, was ich sage, so in deinem Namen nimmst und in unserem Herzen zu Leben verwandelst. Amen. So, jetzt können wir nochmal wieder umschalten. Wo ist denn die Maus? Hallo? Jetzt geht's los. Also, wart ihr schon mal in einer Situation, in der ihr euch total überfordert gefühlt habt? Kennt jeder so eine Situation, wo er total überfordert war? Also, wenn ich also nachdenke und in meinem Leben so krame, dann fallen mir einige Situationen ein. Ich habe in Bethel Zivilnitz gemacht und als ich den ersten epileptischen Anfall von jemandem mitgekriegt habe, habe ich mich maßlos überfordert gefühlt. Ich hatte keine Ahnung, was man machen muss. Kein Schimmer. Ich war einfach wie paralysiert. Oder ich kann mich erinnern, ich bin mal, als ich zur Arbeit gefahren bin, da war Glatteis, da ist mir so zwei Autos vorher, ist mir einer so in den Wald reingeschossen mit seinem Auto. Und ich bin als Erster an der Unfallstelle gewesen und der Wagen war leer. Und neben dem Wagen lag so ein Baby, so ein Maxi-Cosi-Ding. Da war ich auch leicht überfordert. Ich meine, ich habe dann, ich habe kein Kind gefunden, ich habe aber eine Frau gefunden, die im Wald lag und bewusstlos war. Und da habe ich so eine Art Erstversorgung gemacht, so gut wie ich es konnte, und habe jemanden losgeschickt, der soll den Notarzt holen und die Polizei und so weiter. Aber das war auch so ein Überforderungsgefühl, ja. Und manchmal ist das ja so, dass man, wie in diesem Fall, man kann sich das nicht aussuchen, ob man in solch eine Situation hineinkommt. Normalerweise kommt so eine Situation und man fühlt sich überfordert. Und was wäre man gerne? Kompetent. Man wüsste, was man zu tun hat, und dann rockt man die Show. Dann läuft das, dann macht man das. Dann löst man das Problem. Und diese Unsicherheit in unserem Herzen ist ganz oft, wo wir denken, oh, ich bin so inkompetent. Ich bin so inkompetent. Als ich 1995 von unserem damaligen Pastor Andreas gefragt worden bin, ob ich die Leitung dieser Gemeinde übernehme, da hatte ich auch so ein Überforderungsgefühl. Ich hatte mich so schön eingerichtet. Ich war 4 Jahre schon da in dem Leiterkreis drin, und ich habe immer den Pastor und den Gemeindeleiter und den anderen für mich wesentlich weiteren Brüdern da gedient und habe alles getan und habe den Aufgaben abgenommen. Und ich habe mich so richtig wohlgefühlt, so in der zweiten Reihe, so als Supporter. So, da habe ich mich drüber definiert. Und dann kommt plötzlich einer und sagt, erste Reihe, wie sieht's aus? Ich dachte, die Schuhe sind sowas von zu groß. Das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Meine ganze Erfahrung und mein ganzes Know-how, habe ich gedacht, reicht nie im Leben dafür aus. Ja? Ich fühlte mich echt total inkompetent. Und normalerweise hier in Deutschland oder ich glaube in unserer westlichen Welt ist das so, dass man sagt, wenn man solche Überforderungsgefühle hat, dann muss man an seiner Kompetenz arbeiten. Dann muss man an seinen Möglichkeiten arbeiten. Dann muss man was lernen. Dann muss man sich damit auseinandersetzen, wie man Probleme löst. Und dann mit wachsender Kompetenz verschwindet auch dieses Gefühl von Unsicherheit. Und damals war dazu keine Zeit mehr. Ich hatte keine Zeit mehr, mich darauf vorzubereiten. Die Frage kam und binnen weniger Monaten musste diese Frage beantwortet sein. Und da konnte ich mich nicht erst kompetent oder schlau machen. Da musste ich entweder wagen oder verzagen. Entweder wagen oder riskieren. Entweder drauf einspringen oder es ablehnen. Und ich habe mich dann darauf eingelassen, und ich sage euch auch, warum ich mich darauf eingelassen habe. Nicht, weil ich glaube, dass ich das hätte gekonnt oder bis heute meine zu können, sondern weil ich habe ein Vertrauen Gott gegenüber gehabt, dass er in seiner Kraft etwas durch mich tun kann, was ich gar nicht selber kann, bei noch so viel Kompetenz. Klar, es ist ein komisches Gefühl, wenn man sich unsicher fühlt, das stimmt. Aber das ist nicht für Gott maßgeblich, ob er jemanden ruft, ihm zu dienen. Das spielt keine Rolle. Ich will nicht gegen Kompetenz reden, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich möchte einen ganz bestimmten Punkt heute vor uns vor Augen führen. Was ist Kompetenz eigentlich? Da gibt es ja die sogenannten Hard Skills und die Soft Skills. Und die Hard Skills sind normalerweise, warum geht das jetzt nicht weiter hier? What's going on? Probieren wir das nochmal. Ich liebe Technik. Aha. Das ist die Fachkompetenz und die Sachkompetenz. Und normalerweise denkt man ja, Fachkompetenz ist hier wirklich, das ist sehr kognitiv, man weiß Bescheid, man kennt die Prozesse und so weiter, man macht sich wirklich schlau. Und wenn man wirklich schlau ist, dann kann man Probleme lösen. Und deswegen wird mit Kompetenz ganz oft eigentlich nur das dargestellt. Und Sachkompetenz ist die Fähigkeit und die Fertigkeit, mit Hilfe von Sach- und Handlungswissen Probleme erfolgreich zu lösen. Das ist aber nicht das Einzige, was Kompetenz ist, sondern zu der Kompetenz gehört auch die Methodenkompetenz. Was für ein Werkzeug nehme ich denn, um welches Problem zu lösen? Ja? Die Fähigkeit und Fertigkeit, Lernprozesse effektiv zu organisieren, Informationen systematisch zu beschaffen und zu verarbeiten und am besten noch überzeugend präsentieren zu können. Also ich habe bestimmte Werkzeuge gelernt, Fertigkeiten, und dann weiß ich, wenn ich so ein Problem habe, weil ich die Sachkompetenz habe, weiß ich auch, diese Methode hilft in diesem Fall besser als eine andere. Dann gibt es aber auch noch die soziale Kompetenz, die vielen der sachkompetenten Leuten nicht unbedingt so abgeht, das ist die Kompetenz im Umgang mit Menschen. Das ist die Fähigkeit, zusammen mit anderen verantwortungsvoll zu arbeiten und zielorientiert zu handeln. Ja? Also wie wir miteinander umgehen, das ist unsere Sozialkompetenz. Und dann gibt es als letztes noch die persönliche Kompetenz, wie organisiere ich mich selber? Ja, habe ich ein positives Denken über mich selber? Kann ich konstruktiv mit den Anforderungen umgehen oder bin ich überfordert? So, all diese vier Aspekte sind Teile von der Handlungskompetenz, sage ich immer. Das alles zusammen hilft uns zu handeln und zwar nicht überfordert zu handeln. Soweit, alles klar? So, jetzt ist es ja sinnvoll, dass man sagt, wenn ich mich überfordert fühle und ich kenne diesen Bereich, dann mache ich mich schlau, dann lerne ich, dann sehe ich zu, dass ich Know-how kriege. Dann gehe ich in Seminare oder bilde mich weiter oder so etwas. Ja? Und in der Tat ist das so, dass wir zunehmend darüber nachdenken, auch als Gemeinde und ich auch immer mehr, wie wir denn dem Auftrag Jesu besser nachkommen können, das Evangelium zu vermitteln und Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen. Also solchen, die Jesus täglich verstehen und tun, was er sagt. Wie kann man das beibringen? Jetzt kann ich natürlich ein Seminar machen, Sachkompetenz, so, wie verstehe ich die Stimme Gottes? Und dann gehe ich in die Bibel rein und dann hole ich mir alle Bibelstellen raus und vermittle sozusagen, wie verstehe ich Gottes Stimme? Was passiert da überhaupt, wenn Gott redet? Was passiert da überhaupt? Und ich kann so jemandem, der dann da unsicher ist, auch eine gewisse Sicherheit geben. Und es kann sogar dazu führen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, Gottes Stimme zu verstehen. Und dann kommt der Schritt, hören ist die eine Sache, wie kriege ich das Ganze ins Handeln? Und diese ganze Kompetenzdingen ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn wir denn auch was tun. Nicht nur, wenn wir das alles wissen oder so. Das Ganze wird nur interessant, wenn es denn umgesetzt wird. Alles andere ist Quatsch. Okay? So, also wir werden auch in dem nächsten Jahr zum Beispiel Kurse anbieten, zwei Seelsorgeseminare, sowohl ein internes Seminar als auch eins von extern, von Profis, die aber hier unsere Lokalität nutzen. Und ich möchte uns echt ermutigen, uns Kompetenz anzueignen und uns weiterzubilden. Seelsorge ist ein Bereich. Man könnte andere Schulungsbereiche nehmen, aber ich habe mal nur das als Beispiel genommen. Ich bin ja selber jemand, der gerne Sachen vermittelt. Vielleicht weiß der eine oder andere das oder hat das schon erlebt. Egal, ob es jetzt im Glaubensgrundkurs ist oder ein Lehramt ist oder eine Leiterschulung oder was auch immer. Ich finde Kompetenzvermittlung total wichtig. Und ich finde, es ist unterlassene Hilfeleistung, wenn wir als Gemeinde da kein Angebot machen. Ja? Seid ihr mit mir da gemeinsam unterwegs? Ich möchte gerne, dass Kindergottesdienstmitarbeiter nicht nur durch Versuch und Scheitern irgendwie weiterkommen, auch wenn sie sich das am allerbesten merken werden, wenn sie selber gescheitert sind. Ich möchte gerne, dass wenn wir prophetisch dienen, Menschen wissen, was ist denn, was passiert da, wie geht das, wann weiß ich, was Gott zu mir sagt, was ich anderen weitergeben soll. Wir müssten viel mehr Kompetenz uns aneignen. Oder im Bereich der Seelsorge oder im Bereich von Kleingruppenleitung oder was auch immer. Alles, was unser Miteinander anbetrifft, ist es wichtig, dass wir Kompetenzzuwachs erwerben. Die Lehrer nicken kräftig. Das ist auch gut so. Aber ich habe, glaube ich, vom Heiligen Geist gehört, dass da eine Gefahr drin liegt. Und die Gefahr ist folgende. Und deswegen ist das Thema Kompetenz versus Glaube. Die Gefahr ist, wir nehmen fehlende Kompetenz als Argument dafür, nicht dienen zu können. Dann kommt jemand mit einer Anfrage, kannst du mir da und dabei helfen? Überforderung, nee, kann ich nicht, ist nicht mein Ding. So mit Kindern so gar nicht, nein. Boah. Oder was weiß ich. Ja? Diese fehlende Kompetenz, die man hat, diese Unsicherheit, die man in sich trägt, nimmt man als Argument zu sagen, ich kann nicht dienen. Das ist eine Gefahr. Und ich glaube, dass Gott uns, gerade wenn wir da mutige Schritte gehen, seine Kraft zeigen will. Und uns, egal ob wir kompetent sind oder nicht, zeigen will, dass er uns gebrauchen wird. Das war nicht alles Schlaumeier da in der Bibel. Gott hat sich Leute rausgesucht, da denkst du dir, oh, hätte ich im Leben nicht gemacht. So inkompetent. Das war für Gott überhaupt gar kein Thema. Also man muss nicht besonders schlau sein, um für Gott arbeiten zu können. Um Menschen dienen zu können. Da muss man nicht besonders schlau für sein, gar nicht. Man muss auch nicht besonders viel wissen. Man muss nur vertrauen darauf, dass Gott einen gebrauchen wird. Kompetenz hilft dann natürlich im Laufe der Zeit. Wie gesagt, ich bin nicht gegen Kompetenz, aber ich sehe eine Gefahr darin, dass wir fehlende Kompetenz als Argument nehmen, nicht dienen zu können. Und die zweite Gefahr, die ich darin sehe oder die ich auch glaube, wie Gott zeigt, das geht alles gar nicht mehr, ich muss mal gucken, wie das hier weitergeht. Wie ist das alles stehen geblieben? Kompetenz verführt dazu, sich auf eigene anstelle auf Gottes Möglichkeiten zu verlassen. Jetzt rede ich mal zu den Älteren unter uns. Wenn man schon im Leben viel Erfahrung gesammelt hat, dann hat man aufgrund dieser Erfahrung eine gewisse Kompetenz. Und die Gefahr besteht darin, dass man aufgrund dieser Erfahrung, die man gesammelt hat, weiß, wie es funktioniert. Und man kommt schneller in diese Komfortzone von diesem Gefühl zu wissen, das habe ich im Griff, das habe ich schon mal erlebt, diese Situation kenne ich und so weiter. Und ich fange an, in einer Art und Weise zu leben, dass ich sozusagen nur noch in meinen Möglichkeiten unterwegs bin und nicht mehr in Gottes Möglichkeiten. Wisst ihr, was ich meine? So diese Frage eines Glaubensschrittes, eines Vertrauensschrittes, mal was auszuprobieren, was man noch nicht erlebt hat, das ist immer wieder eine Herausforderung. Je älter, desto mehr. Und ich habe euch dieses Beispiel erzählt, das war für mich ein bisschen der Grund zu sagen, nein, ich will mich nicht auf meine Kompetenz verlassen, wenn ich das hier übernehme, sondern ich will mich darauf verlassen, dass Gott zu seinen Kindern steht. Und es ist ja nicht so, als würde er sagen, oh, da ist eine Herausforderung, mach mal, ich guck mal zu, dann werden wir mal sehen, was passiert. Ja, ich bin dann da, ich fange dich auf, wenn es nicht klappt oder so, aber mach du mal so. Ne? Wenn man mit so einem Gottesbild da dran geht, dann ist es tatsächlich so, dass man sich mehr auf seine eigenen Möglichkeiten verlässt. Aber Gott will, dass wir uns sowohl auf seine Kraft verlassen, als auch unsere Sicherheit in ihm finden. Also wenn dieses Gefühl der Unsicherheit da ist, dann ist es Gott, der dieses Gefühl von Sicherheit geben will. Das ist keine Sicherheit, operativ sozusagen das Problem schon die Lösung zu haben, sondern das ist eine Sicherheit in ihm, die davon ausgeht, dass er das Problem im Griff hat, dass er eine Antwort hat für die Herausforderung, in der ich stehe, dass er mir einen Weg zeigen wird, wie ich umgehen kann mit dieser Herausforderung. Darin ist die Sicherheit. Die möchte Gott, dass die in ihm ist und wir die nicht in unserer Kompetenz suchen, nicht in unserem Vermögen, nicht in unseren Fertigkeiten oder Erfahrungen. Und das Zweite ist, er möchte unsere Kraft sein. Er möchte tatsächlich uns erleben lassen, in der Kraft Gottes zu leben, aus seiner Kraft heraus zu leben. Ja? Als ich damals die Entscheidung getroffen habe, da habe ich nur einen Schrei gehabt. Da habe ich gesagt, Herr, hilf mir. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Und Gott hat mir Stück für Stück geholfen. Und klar, kommen dann auch Scheitern dazu. Da kommen Fehler, die man macht dazu. Alles gut und schön, aber mit Gott an der Seite ist das nicht schlimm. Und ich glaube, das ist mein Gefühl für diese Predigt, ich glaube, das muss viel mehr in unserer Gemeinde passieren. Das muss viel mehr unter uns passieren, dass wir dieses Wagnis eingehen und sagen, Gottes Kraft ist so mächtig, ich kann solche starken Dinge mit ihm erleben, die mir jetzt bis jetzt meine Erfahrung noch nicht gezeigt haben, die ich bis jetzt nicht erlebt habe. Und dazu müssen wir raus aus dieser Kompetenzkomfortzone, sage ich mal, aus diesem Ding, ich weiß, wo ich was im Griff habe. Ich muss mal raus da und ich muss mal irgendwo hin, wo ich was nicht im Griff habe. Ja? Und die Herausforderung ist, auf den Herrn zu vertrauen, dass er dich nicht alleine lässt, dass er dir Weisheit schenkt in der Situation, wenn du ihn darum bittest. Und dass er dich auch mit übernatürlichen Gaben ausstattet, die hilfreich sind, dieses Problem zu lösen. Und ich habe mich deswegen zu so einem Leben entschieden, weil das total spannend ist. Viele denken, ja, Christsein ist ja nur, du musst irgendwelche Regeln einhalten oder so. Das Spannende am Christsein ist eigentlich zu erleben, wie Gott einen gebraucht. Das finde ich total super. Wenn ich erlebe, dass Gott mich gebraucht und ich feststelle, das liegt nicht an mir, das liegt nicht an meinen Möglichkeiten. Das ist Gottes Gnade und das ist seine Kraft, die er mir zur Verfügung stellen will. das finde ich ein total spannendes Leben und ich möchte jeden einladen dazu, sich auf diesen Pfad zu begeben, ein solch spannendes Leben zu leben. Was heißt das denn? Sei doch aktiv, sei aktiv. Fang an, für Menschen zu beten, ja? In dem Vertrauen, dass Gott durch dich was bewirken kann in den Menschen. Fange an, zu dienen, zu geben, andere zu besuchen, zu helfen, zu loben. Fang an damit. Wag dich raus, auch im prophetischen Dienst. Prophezeie und Gott wird mit dir sein. Weil Gott versprochen hat, dass jeder, der in seinem Namen unterwegs ist, dass er mit ihm ist. Das ist eigentlich kein Risiko, wenn man Gott glaubt, dass er sein Wort hält. Wenn man ihm wirklich vertraut, dass er tut, was er sagt, dann ist das Risiko relativ gering. Weil er sagt, wenn du in meinem Namen gehst, dann bin ich bei dir. Ich werde mit meiner Kraft bei dir sein. Ja? Vielleicht ist es das erste Mal, diesen weiten Schritt zu gehen und zu sagen, ja, okay, so habe ich Gott noch gar nicht vertraut. Ich werde einen Schritt wagen, ihm zu vertrauen, dem Unsichtbaren, dem Unbekannten. Als Jesus seinen Jüngern den Auftrag gegeben hat, da lesen wir im Markus-Evangelium, was er ihnen gesagt hat. Er hat ihnen gesagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das hat er nicht zu denen gesagt, die kompetent sind. Das hat er zu denen gesagt, die glauben, die ihm vertrauen. Wir denken immer, da muss man irgendwie einen Kurs für Handauflegung machen. Da müssen wir mal gezeigt werden, wie man denn richtig die Hand auflegt, wenn man für jemanden betet oder sowas. Das ist gar nicht der Punkt. Es geht nicht um Fertigkeiten dabei. Es geht um Herzenshaltung. Es geht um Vertrauen Gott gegenüber. Ich habe zunehmend keine Lust mehr, mich mit weniger abzufinden als das, was da steht. Ich möchte, dass wir das erleben. Ich möchte, dass wir das erleben, weil Jesus uns das verheißen hat. Und wenn es daran liegt, dass wir glauben oder vielleicht zu wenig noch glauben, dann will ich daran arbeiten, mehr Vertrauen zu Gott in meinem Leben zu entwickeln. Und wie? Raus aus der Komfortzone. Raus aus der Kompetenzfalle. Rein ins Vertrauen, rein ins Ungewisse. Wobei es ist bedingt ungewiss. Ich meine, wir haben sein Wort. Also, mit weniger will ich mich nicht abfinden. Also Kompetenz ist gut, aber es darf niemals die Voraussetzung dafür werden, dass wir das tun, was Gott uns sagt. Denn wann sind wir denn kompetent genug? Ab wann kann man denn sagen, jo, ich weiß genug, ich habe genug Erfahrung gesammelt? Nie, eigentlich nie, wir können das eigentlich nie sagen. Wir werden immer wieder vor Herausforderungen gestellt, wo wir feststellen, das überfordert mich. Und dann ist es gut, einen Gott zu haben, auf den man vertraut, dass er bei ihm ist, dass er einen kräftig, dass er einem Weisheit gibt und all die Dinge, die ich schon gesagt habe. Der Paulus, der hat mal vom Herrn gehört, dass der gesagt hat, lass dir genug sein an meiner Gnade. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Geltung. Und wer sich unsicher fühlt, fühlt sich schwach. Der fühlt sich unfähig, ein Problem zu lösen. Und Gott sagt, in dieser Schwachheit soll meine Kraft zur Geltung kommen. Also muss ich auch ein Stück weit sagen, ja, ich bin schwach. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, was der Herr so tut. Das ist der Weg des Vertrauens. Das ist der Weg des Glaubens. Ich habe ihn mal hingesetzt und habe mal versucht rauszufinden, wenn Jesus ein Lehrer war, dann hat er seinen Jüngern ja bestimmt Kompetenzen vermittelt, habe ich gedacht. Ne? So. Und dann habe ich versucht rauszufinden, was für Kompetenzen Jesus seinen Jüngern vermittelt hat, damit die fit sind. Ich habe nicht viel gefunden. Klar, er hat ihnen viel für den Kopf gegeben. Er hat über das Reich gepredigt, über die Erscheinung des Reiches, über die Werte des Reiches, die Kultur. Er hat über seinen Vater im Himmel gesprochen, sein Wesen hat er dargestellt. Der hat seine Kraft demonstriert. Ja? Aber der Rest, der war vormachen, nachmachen, drüber reden. Mehr nicht? Die einzige Kompetenz, die Jesus seinen Jüngern wirklich reingehämmert hat, und das sehen wir dann in der Apostelgeschichte, ist, dem Vater im Himmel zu vertrauen. Diese Kompetenz war das Hauptanliegen, was Jesus seinen Jüngern beibringen wollte, seinem Vater im Himmel zu vertrauen. Nicht, wie man es macht und so und was weiß ich. Und Jesus hat es ja auch nie gleich gemacht, wahrscheinlich deswegen, weil es ihm gar nicht darum geht, um die Form. Es geht ihm um die Herzenshaltung. Es geht ihm um Vertrauen. Es geht ihm um Glaube. Ich möchte mal einen Bibelabschnitt mit euch lesen, den kennt ihr alle, aber wo Jesus die Jünger echt in eine absolute Situation geführt hat. Da hat er da gar kein Problem mit. Das ist die Speisung der 5000. Lesen wir die mal zusammen. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies ihn nicht ab, sondern er sprach zu ihnen über das Reich Gottes und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, da kamen die 12 zu ihm und sagten, schick die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Dörfern und Gehöften gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Menschliche Kompetenz, Organisationstalent. Ja, ich habe eine Lösung, ich habe eine Idee, wir machen das so und so und so und so. Ja? Weil hier sind wir an einem öden, einsamen Ort. Was soll hier schon passieren? Ja? Wüste. Aber Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Restlose Überforderung. Wie sollen wir das denn machen? Mensch, wie kommen wir an die ganzen Sachen? Da muss ja erst einer in die Stadt und Großeinkauf machen. Und. Wir haben doch hier nur 5 Brote und 2 Fische. Mehr nicht. Oder sollen wir etwa uns auf den Weg machen und für alle Leute Essen einkaufen? Es waren etwa 5000 Männer. Da waren dann auch Frauen und Kinder dabei. Da sagte Jesus zu den Jüngern, sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von jeweils 50 lagern. Frag mich nie, warum er das gesagt hat. Ist vielleicht übersichtlicher oder so. Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Keine Ahnung. Ist das jetzt eine bestimmte Kompetenz, die er seinen Jüngern beibringen wollte, Leute zu organisieren in 50er-Gruppen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal, die Jünger haben es gemacht, weil Jesus ihnen das gesagt hat. Man waren schließlich seine Nachfolger. Die tun, was der Meister sagt. Ja, und als sie sich alle gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Durch die Jünger. Ja, hier, da hast du die Fische und die Brote, so knack, knack, knack. So, hier, du nimmst das und jetzt geht er rum und verteilt. Und ich glaube, die Jünger haben immer noch gedacht, was passiert hier? Was ist hier los? Wie soll das denn gehen? Völlige Überforderung. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. 12 Körbe voll. Ich finde das ein wunderschönes Beispiel dafür, dass Gott gerne seine Kraft zeigen möchte, wenn wir tun, was er sagt. Die Dinge werden denen folgen, die dieses Vertrauen haben. Die werden denen folgen, die ihm vertrauen. Nicht, die könnten denen folgen, die werden denen folgen, die ihm vertrauen. Und wir müssen uns echt fragen, wie groß ist unser Zweifel, wie groß ist unser Unglaube, wie groß ist, und nicht in Selbstverdammnis, überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber wir müssen uns ganz ehrlich fragen, es liegt doch nicht an Gott, dass die Zeichen nicht folgen. Das liegt doch daran, ob wir ihm wirklich vertrauen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, heute Vormittag zu sagen, ja, ich will mich nicht mehr nur auf meine Kompetenz verlassen, sondern ich gehe ins Risiko. Wenn ich um Hilfe gebeten werde, ich weiß vielleicht noch nicht wie, aber ich gehe davon aus, Gott hat eine Antwort. Ich bin mit ihm im Kontakt. Ich bete darum, dass er mir Weisheit schenkt. Und er hat versprochen, denen, die ihn beten um Weisheit, denen wird er Weisheit geben. Könnt ihr im Jakobusbrief nachlesen. Gott ist gut, Gott ist mächtig, Gott ist kräftig und er wird die Zeichen denen folgen lassen, die ihm glauben. Ja? Und ich möchte uns echt einladen, immer wieder neues Vertrauen auf Gott zu setzen. Lass uns nicht abhalten von Unsicherheit oder vermeintlicher Inkompetenz oder dem Gefühl von Unwürdigkeit oder so etwas, sondern lass uns erwarten, dass Gott sich zu uns stellt, wenn wir wagen zu tun, was er uns sagt. Wir können ja auch, überheblich vorangehen und sozusagen eine Bibelstelle nehmen, wo Gott jetzt in der Situation nicht gesagt hat, mach das so oder so, und man macht einfach irgendwelche Dinge, die sind aber gar nicht von Gott angesagt zu dem Zeitpunkt. Ich habe mal gehört, es hat einer, da gab es glaube ich noch das Parkstadion in Schalke, Da hat einer irgendwie gedacht, Gott hätte ihm gesagt, er soll das Parkstadion mieten für eine Großveranstaltung. Ja, und dann sind dann da, weiß ich nicht, ein paar zig Leute aufgetaucht. Und er hat ein riesiges Verlustgeschäft gemacht. Also es geht nicht darum, dass man irgendwie wahnsinnig unterwegs ist. Aber wenn man wirklich in seinem Herzen eine Überzeugung bekommen hat, von Gott etwas zu tun, dann sollte man das tun. Ja, dann sollte man das tun. Und wenn man sich unsicher ist, dann sagt die Bibel, dann hol dir Ratgeber. Hol dir Ratschläge von anderen. Gieß das mal durch einen Filter von jemand anders, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, vielleicht mehr Kompetenz hat, kann ja vielleicht helfen. Ja? Aber schlussendlich ist die Gewissheit in unserem Herzen das Maß der Dinge, ob wir Jesus vertrauen oder nicht vertrauen in dieser Frage. Ja, okay, damit bin ich im Grunde, ist angekommen, der Gedankengang. Ja? Ja. Wir sind alle herausgefordert, Jesus erstmalig zu vertrauen, für unser ganzes Leben zu vertrauen, für Situationen zu vertrauen, immer wieder neu zu vertrauen und nicht in diese Kompetenzfalle zu tappen und sagen, ja, ich müsste erst das können oder das müsste ich erst erfahren haben oder da habe ich keine Ahnung von. Ja. Also ich bin ein Freund davon, dass wir unsere Kompetenzen verbessern und vermehren, aber bitte, Gott bewahre uns davor, dass wir uns darauf verlassen und das zur Grundlage unserer Entscheidung machen. Was willst du jetzt sagen zu dieser Predigt? Also zu Gott, nicht zu dieser Predigt, aber nachdem du diese Predigt gehört hast, was willst du Gott sagen? Willst du ihm überhaupt was sagen? Willst du ihm vielleicht sagen, ich vertraue dir? Willst du ihm vielleicht sagen, ich vertraue dir nicht? Egal, sprich mit ihm. Und das möchte ich jetzt tun. Lass uns mal beten und lass uns mal mit unserem Herrn in Dialog treten. Sprich mal mit ihm. Sag ihm mal, was das jetzt gerade so mit dir gemacht hat. Ob dein Herz dadurch angesprochen ist. Ja. Vater, ich danke dir dafür, dass du jemand bist, der uns wunderbar, wunderbar leiten will. Und ja, es ist nicht so einfach. Du bist ein unsichtbarer Gott. Und ja, es ist nicht so einfach. Du führst uns manchmal in Unsicherheitsgefühle hinein. Aber ja, du bist ein Gott, der kraftvoll ist, ein Gott, der voller Liebe ist, ein Gott, der bei uns ist. Ich danke dir dafür. Und ich bete jetzt für jeden von uns hier. Vielleicht sind so konkrete Dinge aufgeflackert vor unserem inneren Auge, dass wir für diese Fragestellung, für diese Herausforderung unseres Lebens dir vertrauen. Dir vertrauen, nicht unseren Möglichkeiten, nicht unserer Kompetenz, sondern dir vertrauen, Herr. Und ich bitte dich darum, da wo das schwerfällt, und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch schwerfällt, hilf du uns, Herr. Ja, komm so, Geist Gottes, und lass das wirklich, das Gehörte zu Lebenssubstanz werden. Dass das irgendwie Relevanz für uns hat, dass das wichtig ist für uns. Ja, dein Wort sagt so, dass wir nicht einen Geist der Furcht empfangen haben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nicht ein Geist der Furcht, nicht ein Geist der Überforderung, nicht ein Geist der Angst oder so etwas, sondern ein Geist der Kraft. So wohnst als Geist der Kraft in unseren Herzen. Danke, Herr. Und ich bete so darum, dass wir viel mehr deine Kraft erleben, auch als Gemeinde, in unseren Umfeldern, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften. Herr, wir wollen deine Kraft erleben. Wir möchten erleben, dass die Zeichen uns folgen werden. Nicht, weil wir so tolle sind, sondern weil du so ein guter Gott bist und das versprochen hast, Herr. Erfülle dein Wort. Gebrauche uns, Herr. Gib uns die Kraft und den Mut, mehr zu wagen als bisher, weil wir uns auf dich verlassen, weil wir uns auf deine Kraft, deine Liebe, deine Weisheit, deine Möglichkeiten verlassen, Herr. Ich bete so darum, Herr, dass du unsere Standorte einfach auch erschütterst mit deiner Gegenwart und wir blass sind vor Erstaunen, wie wunderbar du wirkst, Herr, und dass wir Teil davon sein dürfen. Jesus, Jesus, lass das, was du am Kreuz erworben hast, seine Wirkung entfalten, Herr. Darum bete ich dich so, in deinem Namen, Jesus. Amen.